Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt von Pfarrer Bodo Windolf. Die Predigt dauert etwa 30 Minuten.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitchristinnen, Mitchristen, ich habe es jetzt einfach bei den Liedern gemerkt, wo wir einfach miteinander im Gebet, in der Anbetung, im Lobpreis, in der Bitte, der Fürbitte sind, da ist eine sehr starke Verbundenheit einfach über die konfessionellen Grenzen hinweg. Und ich möchte mich, also auch für mich ist das eine Premiere heute tatsächlich, bedanken für die Einladung an dich. Axel, geht der Dank und an Sie, dass Sie mir jetzt zuhören, hier in der Kirche und über den YouTube-Kanal. Ich hoffe, dass Sie und dass du es nicht bereust, mich hergeholt zu haben. Mir wurde gesagt, also von Ihrem Pastor, dass ich das Thema selber auswählen kann. Und ich habe natürlich schon ein wenig überlegt, mache ich einfach was ganz Unverfängliches, wo gar nichts anbrennen kann, oder nehme ich ein Thema, das durchaus auch diskutiert wird, das auch durchaus kontrovers, teilweise bis in Gemeinden hinein kontrovers diskutiert wird. Und ich hoffe, dass ich, es ist ein Thema, das ich letzte Woche bei uns im Gottesdienst, den Text, den ich nachher vorlesen werde, aus dem, also wir sagen dem Buch Genesis oder dem ersten Buch Mose, das war der vom vergangenen Sonntag, und so ein wenig ausführlicher möchte ich einfach auf das Thema eingehen, was ich auch da ein wenig angerissen habe. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich die richtigen Worte finde. Nicht zuletzt ist es ja so, dass die Themen, die in der Luft liegen, dass wir sie immer auch abgleichen müssen mit dem, was die Heilige Schrift, was unser christlicher Glaube, unser gemeinsamer Glaube über die Welt, über den Menschen, über Gott sagt. Und so möchte ich eben diesen Text vorlesen. Dann sprach Gott, der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Gott, der Herr, formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte sein Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber eine Hilfe, die dem Menschen ebenbürtig war, fand er nicht. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an, und sie werden ein Fleisch. Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt. Aber sie schämten sich nicht voreinander. Ja, wir alle kennen diesen Text, haben ihn schon oft gehört. Die Erschaffung, also die Erschaffung von Mann und Frau nach dem zweiten Schöpfungsbericht. Und genau das ist heute irgendwie eine Frage geworden. Ist der Mann eigentlich wirklich einfach ein Mann? Ist die Frau wirklich einfach eine Frau? Ist es die Biologie, die unser Geschlecht bestimmt, vorbestimmt? Oder sind es nicht vielmehr Rollenklischees, die dazu führen, dass man sich als Frau beziehungsweise als Mann fühlt. Und ist deswegen nicht das Ganze, was für uns eigentlich über Jahrhunderte so selbstverständlich war, dann am Ende doch ein Konstrukt, eine Konstruktion, ein Konstrukt der Kultur. Seine Frage, die heute gestellt wird. Und diese Frage, sie wird weitergeführt, teilweise mit der Antwort, ja, diese Rollenklischees, und da ist natürlich immer auch etwas Wahres dran, die müssen wir beiseite legen, die müssen wir eigentlich zertrümmern. Und meine Identität, also wer ich bin, das möchte ich in meine eigene Hand nehmen, zu einem Akt der Selbstbestimmung machen. Und ist es dann nicht eben an mir, dass ich definiere, wer und was ich bin, Mann, Frau oder sogar etwas ganz anderes. Inzwischen spricht man von etwa 60 geschlechtlichen Identitäten. Es vollzieht sich hier eine radikale Trennung von Körper, den wir nun einmal nicht einfach ablegen können, kann das Geschlecht umwandeln, ja, aber diesen Körper, den haben wir jetzt einfach einmal. Diese Trennung von Geschlecht, von Körper und Geschlecht, sie wird in so manchen Kontexten sehr radikal vollzogen. Und ich möchte jetzt ein Beispiel nennen und ich bitte, das nicht parteipolitisch zu verstehen, darum geht es mir überhaupt gar nicht, aber vielleicht mit am deutlichsten im Grundsatzprogramm der Partei Die Grünen. Da lesen wir im Frauenstatut: Alle Menschen haben ausschließlich selbst das Recht, ihr Geschlecht zu definieren. Und zweitens, von dem Begriff Frauen werden alle erfasst, die sich selbst so definieren. Also so steht es da, so kann man es nachlesen. Nochmal die Bemerkung, mir geht es überhaupt nicht um Parteipolitik und das möchte ich auch ausdrücklich hinzufügen, es gibt Menschen, die sich im falschen Körper fühlen oder die auch biologisch nicht eindeutig sind. Intersexualität, Transsexualität mit den Fachworten. Und ich glaube, das muss man mit einer großen Sensibilität und auch Wertschätzung diesen Menschen gegenüber begleiten. Alle Menschen sind auf der Suche nach ihrer Identität, ganz gleich, welchem Geschlecht wir angehören und natürlich auch diese Menschen. Die Frage ist nur, ob der Weg zu einer eigenen Identität zu führen, der oft vorgeschlagen wird, ob er wirklich zielführend ist. Das ist meine Frage. Und wie gesagt, das möchte ich einfach mit dem gehörten Text aus dem ersten Buch Mose versuchen abzugleichen. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die vor wenigen Wochen stattgefunden hat. Und zwar, vielleicht hat es der ein oder andere von Ihnen sogar mitbekommen, in Reutlingen. David Allison, ich weiß gar nicht, ob er so ausgesprochen wird, er ist Deutscher, David Allison oder englisch ausgesprochen David Allison, ist Mitglied des Kreisverbandes der Grünen in Reutlingen. Es war Mitgliederversammlung und als es zum Tagesordnungspunkt Vorstandswahl kam, da trug sich Folgendes zu. Eine der schon amtierenden Frauen wurde in ihrem Amt bestätigt und es wurde in die Versammlung hineingefragt, ob noch jemand, es ging jetzt zunächst einmal um die Frauenplätze, ob noch jemand kandidieren möchte. Und da steht David, ich mache es jetzt einfach in der englischen Aussprache, David oder David Allison auf und er sagt, ich kandidiere. für einen Frauenplatz? Ja. Zunächst mal Stille und Verwunderung. Natürlich, er steht da so wie sonst auch, wie man ihn kennt. Also mit seinem Dreitagebart, mit seiner Männerkleidung, also gar nichts geändert gegenüber vorher. Und noch einmal auf die Frage, wirklich auf einem Frauenplatz. Ich bin eine Frau, ich definiere mich heute als Frau und berufe mich auf das Grüne Grundsatzprogramm und das Frauenstatut. Also noch einmal, es wird still, man berät sich und der Vorstand gibt sein Okay, sagt alles klar. Es gibt die übliche Kandidatenbefragung und da sagt er, ich habe das übrigens in der Zeitschrift Emma, es war in verschiedenen Zeitschriften nachzulesen, aber unter anderem in der Zeitschrift Emma, nun wirklich eine Frauenzeitschrift, die selber merken, wie die Dinge nach hinten losgehen. Also nicht mehr für Frauen, sondern eigentlich gegen Frauen sind. Also er sagt, es geht nicht darum, wie ich mich fühle, sondern allein darum, dass ich mich als Frau definiere. Und ja, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann hält er noch eine ganz kurze Bewerbungsrede und innerhalb dieser Rede sagt er, der glücklich verheiratet ist, zwei Kinder hat, ich lebe in einer glücklichen lesbischen Beziehung mit meiner Cisgender-Frau. Ich glaube, Sie wissen, was Cisgender ist. Es ist eben ein Mensch, in dem biologisches Geschlecht und gefühltes Geschlecht übereinstimmen. Nun ja, es kommt zu der Abstimmung. Er bekommt, was soll man sagen, immerhin oder nur 3 Stimmen. Er wird also am Ende nicht gewählt, aber, und das schreibt er selber in einem Kommentar, er ist überzeugter Grüner. Er sagt, von den 30 bis 40 Mitgliedern dieser Versammlung ist niemand aufgestanden und hat gesagt, hör mal David, jetzt beende und Vorstand, jetzt beendet einfach einmal diese absurde Komödie. Niemand. Ich sage Ihnen, was mir eingefallen ist, zu dieser Geschichte. Sie alle kennen das Märchen von des Kaisers von des Kaisers neuen Kleidern. Wer ist es, der da Einspruch erhebt? Ein Kind. Ich glaube, dieser Versammlung von Erwachsenen, da hat das Kind gefehlt. Das ist einfach, der Kaiser ist ja nackt. Ruft, rausschleudert. Kindermund tut Wahrheit kund. Und da hat das Kind gefehlt. Das ist einfach, hä? Was geht hier eigentlich ab? Das ist ein Mann. Was soll das? War nicht da. Ja, ich möchte jetzt, nachdem ich einfach vor wenigen Wochen hat das stattgefunden, das erzählt habe, ich möchte einfach, und darum geht es mir, einmal fragen, welches Menschenbild steht eigentlich dahinter? Und ich glaube, dass das, was dahinter steht, das Nicht-Akzeptieren ist, dass wir Menschen aus Vorgaben leben. Zum Beispiel die Vorgabe überhaupt des Lebens. Niemand von uns ist gefragt worden, willst du leben? Es ist uns, ja, wie sollen wir sagen? Geschenkt? Aufgedrückt? Manche empfinden es als Zumutung. Diese Eltern, wir haben sie uns nicht ausgesucht, diese Eltern sind eine Vorgabe. Dieses Land, in dem wir leben, ist eine Vorgabe. Haben wir alles nicht entschieden? Und auch mein Geschlecht. Ich wurde nicht gefragt, willst du als Mann geboren werden, willst du als Frau geboren werden? Wir alle leben aus einer solchen Vorgabe und dass die Vorgaben manchmal auch wirklich eine Last sein können, das wissen wir. Durch das Milieu, durch die Umstände, unter denen ich aufwachsen muss, aber natürlich auch mit meiner biologischen Identität, den Genen, die ich habe und, und. Und die Frage, wie finde ich zu meiner Identität, das ist eine Grundfrage, die jeden Menschen umtreibt. Und ich persönlich glaube, dass wir nur eine Chance haben, uns selber wirklich in unserer wahren Identität zu finden, wenn ich, und das ist manchmal ein Kämpfen, ein Ringen darum, annehme, akzeptiere, was die Vorgaben meines Lebens sind. Ich muss sie auch gestalten, selbstverständlich. Aber wenn es nicht zuvor, also das Gestalten aus einem, ich nehme das an, so wie ich bin. Ich glaube, das war auch in einem der Lieder vorhin, es ist zunächst einmal etwas absolut Gutes, wie ich geschaffen bin. Letztlich durch Gott, mittels der Eltern, aber immer ist er der Geber dieser Gabe. Also aus der Akzeptanz die eigene Identität zu finden. Ich glaube, das ist die biblische Vorgabe. Aber wir leben heute in einer Zeit, wo wir das eben oft nicht akzeptieren. Selbstbestimmt. Eines der großen Schlagwörter, das richtig ist. Wir müssen unser Leben selbstbestimmt leben. Aber geht es so weit, dass ich die Vorgabe glaube, einfach auf die Seite legen zu können und mich aus einer Machtvollkommenheit, die ich mir anmaße, ich glaube, dass es eine Anmaßung ist, dass ich bestimme, wer und was ich bin, Mann oder Frau oder was auch immer. Und sehr fluide, mal so, mal so. Ich frage einfach, ist das nicht so etwas wie das, was dann ja wenig später nach diesem zweiten Schöpfungsbericht, es schließt sich unmittelbar der sogenannte Sündenfall an, ich bin wie Gott, auf Augenhöhe mit ihm. Und deswegen kann ich bestimmen, wer und was ich bin, mit einer absoluten Souveränität. Ja, ich glaube, das ist die Frage, vor der wir stehen. Und ich möchte einfach einmal fragen, ja, was ist denn die Antwort aus der Heiligen Schrift? Wie finde ich meine Identität? Ich habe schon eines genannt, dass wir lernen, uns zunächst einmal so anzunehmen, wie wir sind. Diese ständige Vergleicherei kennen wir alle. Puh, viel schöner als ich, viel sportlicher als ich, viel klüger als ich. Und ich? Anstatt zu sagen, nein, ich darf so sein, wie ich bin. Also das Thema ist noch viel weiter als die Fokussierung, die ich hier vornehme. Was ist eine zweite, ganz entscheidende Hilfe? Ich möchte es herauslesen aus dem Wort, das wir gehört haben. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ein wunderbarer Satz. Der selbstbestimmte Mensch, der nur gewissermaßen auf sich selbst zurückgeworfen ist, ich bin ich, Punkt, wird nie zu sich selber finden, weil er alleine bleibt. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir brauchen den Mitmenschen, um zu uns selber zu finden. Und wie war das da? Ich spekuliere jetzt ein wenig. Wenige Verse zuvor haben wir gehört oder können wir nachlesen, dass Gott den Menschen aus dem Staub des Ackerbodens geformt hat. Ich will da nicht zu viel hineininterpretieren, aber ich verstehe es einfach so, dass das, was wir Evolution nennen, der Aufstieg des Lebens aus der unbelebten Materie, das Formen Gottes über Jahrmillionen hinweg, irgendwann zu einem Wesen führt, über viele, viele Stationen, der fähig ist, Mensch zu werden. Aber wie wird der Mensch Mensch? Nicht einfach aus der Evolution heraus, sondern es braucht etwas Neues von oben. Da hauchte ihm Gott seinen Odem ein. Der Mensch kommt von unten und er versteht sich als Mensch nur, wenn er sich von oben, von Gott her versteht. Aber was ist dieser Lebensodem, die Ruach? Wir Christen, wir glauben im Unterschied zum Judentum an den Gott, der dreifaltig ist, der in sich Gemeinschaft ist, der in sich das Du kennt. Und ich glaube, dass der zweite Schöpfungsbericht auf diese Weise das ausdrückt, was der erste mit dem Wort ausdrückt, der Mensch, und Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Und was ist dieses Abbild? Was macht den Menschen zum Menschen? Dass er Werkzeuge hat, dass er das Feuer erfunden hat und. Nein, dass er Du sagen kann. Das ist das, was wir gemeinsam, alle Christen, über alle Konfessionsgrenzen hinweg, als unser, wie wir Gott verstehen. In Gott gibt es das, also menschlich gesprochen, das Ich, das Du, das Wir. Und der Mensch wird nur Mensch in dem Maße, wie er nicht nur in sich selber verschlossen ist, sondern sich bezieht. Sein Zentrum nicht in sich selber hat, sondern im Du, ganz nebenbei. Wo der Mensch Du sagen kann, da muss er wählen, ich oder du. Wen hat er gewählt? Ich. Ich glaube, das ist der Sündenfall, dieses ständige Zurückgeworfensein auf sich selber. Und Liebe ist, wo ich mich selber verlassen kann, auf ein Du hin und darin mich nicht verliere, sondern gewinne. Und dieses Du zunächst einmal nach oben, der Mensch ist da, wo es Gottesverehrung gibt, die Überzeugung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dieses Du nach oben hin soll zugleich ein Du auf Augenhöhe zum Mitmenschen hin sein. Wer wird ihm zugeführt? Die Tiere. Wir sollen mit Tieren pfleglich umgehen, dass ihnen einen Namen geben, bedeutet natürlich, dass wir ein herrschaftliches Zeichen über die Tiere. Aber die Tiere sind kein Du, weil kein Du zurückkommt. Und erst, wo, es wird hier die Hilfe genannt, und nicht einfach nur die Frau ist eine Hilfe für den Mann, das gilt genauso umgekehrt. Der Mann eine Hilfe für die Frau. Von der Seite genommen, eine rabbinische Auslegung, nicht vom Kopf, damit nicht die Frau den Mann, unterdrücke oder das Haupt des Mannes sei, aber auch nicht von den Füßen, dass nicht der Mann das Haupt der Frau sei. Die Unterordnung, die gibt es erst nach dem Sündenfall. Wir befinden uns hier noch vor dem Sündenfall. Nein, ganz auf Augenhöhe. Ihm ebenbürtig. Von der Seite genommen. Nicht von da, nicht von da unten. Von der Seite, vom Herzen. Von Herz zu Herz. Ja, ich glaube, das ist zunächst einmal das Erste. Und in dem Augenblick, wo der Mensch sich als eine Vorgabe versteht. Da ist etwas Vorgegebenes, aber eine Gabe. Kann der Mensch, und das ist sein Privileg, er kann sich selber zur Gabe machen. Ich kann mich nicht einem Tier zu einer Gabe machen, wo ich mich selber ganz gebe. Das geht nicht. Es geht nur, noch einmal auf Augenhöhe, wo mir jemand ebenbürtig ist. Und ich glaube, das ist das Konzept vom Menschen, das wir in der Heiligen Schrift lesen. Das Konzept vom Menschen, wie es Gott uns vorgibt. Du wirst dich finden, wenn du dich ganz und gar zur Gabe für das Du, insbesondere das gilt, insbesondere für die Ehe. Ich lebe in einer Form, man kann sich keinen Tier zur letzten Gabe machen. Man kann sich Gott zu einer letzten Gabe machen. Übrigens eine Berufung, die jeder hat. Und in dieser Lebensform, die ich lebe, noch einmal einen anderen Akzent hat. Oder jemand, der ebenbürtig ist. Ganz zur Gabe machen. Und wo das geschieht, da kann ich an mich als Geschenk, das geschieht ja bei der Eheschließung, bis der Tod euch scheidet. Ich glaube, sind ja viele Ehepaare hier. Haben sie einander versprochen, bis der Tod uns scheidet. Ein Geschenk kann ich nicht zurücknehmen. Stellen Sie sich vor, Sie feiern Weihnachten, Sie machen Ihrem Kind ein Geschenk und am nächsten Tag sagen Sie so, und jetzt nehme ich es wieder zurück. Wäre kein Geschenk. Deswegen glaube ich, dass in dieser Konzeption die Unauflöslichkeit der Ehe, von der Jesus spricht, das ist der zweite Text, den man jetzt vielleicht einfach einblenden kann, aber ich möchte ihn jetzt nicht nochmal vorlesen, Sie kennen ihn, dass also diese Frage, darf der Mann seine Frau aus jedem Grund aus der Ehe entlassen? Und nein, im Anfang war es nicht so. Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Wo du dich einmal endgültig zur Gabe für deinen Mann, deine Frau gemacht hast, hat das etwas Endgültiges. Ich weiß, dass das scheitern kann. Es hat niemand das Recht darüber, es sei denn, es gibt wirklich Ehen, die kaputt gemacht werden, leichtsinnig. Aber da sollen wir uns kein Urteil erlauben. Ich spreche jetzt wirklich einfach von dem Konzept im Ursprung. Und ich möchte schließen mit einem letzten Gedanken. Also das, was Jesus hier sagt im Neuen Testament, das ist hier begründet. Ich mache das Ein-Fleisch-Werden meint ja nicht nur die sexuelle Vereinigung, sondern den ganzen Menschen. Ich gebe mich dir ganz. Also das Moment der Unauflöslichkeit steckt darin. Und der letzte Gedanke, ich glaube, dass das nicht einfach ein von außen auferlegtes Gebot ist. Dass wir Steuern zahlen müssen, das ist extrinsisch, wenn ich es mal so sagen darf. Es gibt von keinen Menschen, der die Sehnsucht hat, Steuern zu zahlen. Naja, machen wir halt. Weil wir ehrliche Leute sind, machen wir es hoffentlich auch ehrlich. Das muss ich halt einfach. Ein äußeres Gebot. Aber das, wovon Jesus hier spricht, das ist ein intrinsisches Gebot. Es gibt eine innere Sehnsucht in jedem von uns, einen Menschen an der Seite zu haben, der bedingungslos zu mir steht. Selbst dann, wenn ich Schmarren baue. Wenn ich manchmal mich so verhalte, dass es schwer wird, trotzdem noch zu diesem Menschen, zu dir zu stehen. Kennt jeder in der Ehe. Aber die Sehnsucht, dass dieser Mensch trotz allem, was nicht okay ist an mir, zu mir hält. Und das funktioniert natürlich nur, wenn nicht nur ich den Wunsch habe, dass der andere oder die andere auf diese Weise zu mir hält, sondern dass ich auch bereit bin, mich so zu geben. Und den Menschen nicht verändern wollen, das funktioniert nie. Den anderen, der wird schon noch anders, so wie ich ihn haben will. Nein, klappt nicht. Sondern so zu nehmen, wie er ist. Und aus dieser Liebe heraus ändern übrigens auch Menschen dann ihr Verhalten. Ja, einfach ein Versuch vor dem Hintergrund einer aktuellen Diskussion zu fragen, wie ist eigentlich das biblische Bild des Menschen für gelingendes Leben. Und ja, ich wünsche Ihnen allen und mir natürlich auf meine Weise, dass Sie diese Erfahrung auch machen, dass das nicht einfach nur eine Theorie ist. In dem Maße, wie ich mich dir zum Geschenk mache als Gabe, wirst du glücklich? Werde ich glücklich? Werden wir glücklich durch alle schwierigen Phasen hindurch. Amen.